Cloud oder Hardware?
Nein, ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich auch nicht.
Ich bin ein Hardwareiker von Hause aus, aber das Clouding, das ist selbstverständlich auch bei mir angekommen.
Herzlich willkommen zur 56. Episode des Netzpodcasts. Wir sprechen im Podcast über Aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. Es sind netzpolitisch aufregende Zeiten. In den letzten Tagen und Wochen haben uns sehr viele Nachrichten erreicht, vor allem aus den USA. Und deshalb wird es euch nicht verwundern, dass wir heute sehr viel über USA, Schweiz sprechen und wie wir uns da auch gegenseitig in Abhängigkeiten bringen. Die Themen sind die folgenden: Starlink in der Schweiz, ohne Kontrolle, Richtungswechsel auf Social-Media-Plattformen und 22.000 VW von Datenleck betroffen und in diesem Zusammenhang auch das EU-US Privacy Framework. Wir nehmen diese Folge am Freitag, 24. Januar auf. Ich bin Rahel.
Mein Name ist Jörg.
Und ich bin der Sven.
Zuerst kurz ein Dank. Wir haben auf die letzte Podcast-Folge eine Rückmeldung erhalten, und zwar von Heiko. Er hat sich via LinkedIn gemeldet und sich insbesondere für den Beitrag zum Schweizer Datenschutzgesetz bedankt. Danke dir, Heiko, für das Feedback, und wir sind wie immer froh, wenn ihr auch etwas hören lässt von uns. Ihr wisst, wo ihr uns findet und wo ihr euch melden könnt. Wir springen gleich in den ersten Hauptteil und wir sprechen über Starlink. Es war jetzt nicht das erste Thema in den letzten Tagen, aber natürlich wisst ihr vermutlich alle, wer hinter Starlink ist, und deshalb ist es auch in diesem großen Kontext von amerikanischen Unternehmen bestimmen unsere digitale Welt zu sehen, und wir werden jetzt, wenn wir uns dem Thema annähern, auch sehen, wie das allenfalls Elon Musk hier über Starlink eine weitere Macht bekommt, die wir kritisch hinterfragen. Also, was ist nochmal Starlink? Die meisten werden sicher den Namen schon gehört haben und ungefähr wissen, um was es geht. Nochmal kurz zur Erinnerung: Starlink ist ein Satellitennetzwerk, das vom Raumfahrtunternehmen SpaceX betrieben wird, und CEO und CTO, also Geschäftsführer und Chief Technology Officer von SpaceX, ist Elon Musk. SpaceX ist in diesem Bereich Satellitenbetreiber, also private Satellitenbetreiber, der mit Abstand größte. Das ist eine Entwicklung aus den letzten circa 5 Jahren. Starlink oder SpaceX hat in dieser Zeit eigentlich disruptiv diesen Markt, den es schon gab, hat diesen disruptiv quasi aufgebrochen und in kurzer Zeit mit sehr günstigen Angeboten und extrem guter Abdeckung es zum Marktführer geschafft. Es gibt vermutlich etwa 7600 Starlink-Satelliten, die hier über uns schweben. Das ist eine Schätzung, genau weiß man das nicht. Angeblich sollen 42.000 weitere Satelliten dazukommen. Auch das ist eine Schätzung, aber nur um uns diese Dimensionen etwas vorzustellen. Diese Satelliten von Starlink, die umkreisen die Erde in einer Höhe von ca. 550 Kilometern. Und über diese Satelliten wird ein Internetzugang zur Verfügung gestellt, und das inzwischen weltweit in 118 Ländern. Diese Länder sind verteilt eigentlich auf alle Kontinente und gelten übrigens auch über den Ozeanen. Das ist natürlich ein Vorteil im Vergleich zu vielen anderen Netzwerken. Gemäß Angaben von SpaceX, also von der Firma selber, nutzen heute weltweit 4,6 Millionen Menschen Starlink. Die Tendenz ist steigend, das ist sicher richtig. In der Schweiz ist die Anzahl Kunden unklar, aber es gibt sicher. Denn seit 2023 ist es eigentlich auch möglich, sich von hier aus in Starlink-Netzwerk oder diese Dienstleistungen zu beziehen von Starlink. Ja, wie funktioniert das? Es ist eigentlich sehr einfach. Wenn ich in der Schweiz hier einen Zugang zu Starlink möchte, dann kann ich das ganz einfach kaufen an ganz vielen Webshops. Das kostet 50 Franken pro Monat, und man kriegt dann, also auch wenn man beginnt, ein Starter-Kit, dann kriegt man das. Das kostet etwa gut 329 Franken, kriegt man so einen Ständer, den man aufs Dach stellen muss, Router, Kabel, Netzteil und so weiter. Und dann ist es wichtig, dass man diesen kleinen Satelliten auf sein Dach stellt oder auf mindestens auf irgendwo hinstellt, wo keine Dächer, Bäume oder so zwischen dem Satelliten und dem Himmel sind, weil diese Sicht muss frei sein für eine gute Verbindung. Man findet auch viele, viele positive Reviews von Kundinnen und Kunden. Also das scheint eine Dienstleistung zu sein, die eigentlich sehr verlässlich und gut funktioniert. Und Sven, du hast auch von einem Kollegen berichtet, der das hat, der eigentlich recht begeistert ist, oder? Selber Starlink zu nutzen.
Ja, genau. Also mein Chef nutzt, wir haben letztens darüber gesprochen, weil der ist viel unterwegs, dann auch so überall unterwegs. Und der hat mir halt gesagt, mittlerweile ist die wohl relativ einfach, weil du eine kleine Box hast. Die stellt WLAN zur Verfügung, mit der kannst du dich mit deinem Handy verbinden. Du musst also so wie früher war es offenbar so, dass du diese Satelliten noch ausrichten musstest. Das macht der wohl jetzt relativ automatisch, dass der die ordentlich ausrichtet in die richtige Richtung. Und du kannst dann damit also sowohl über den Wolken, um es mal so zu sagen, als auch auf der Erde, kriegst du ein ordentliches Internet, was du halt anderweitig nicht bekommst. Und so für 50 Franken dafür, dass du wirklich jetzt außer in der Höhle vielleicht, aber ansonsten überall Internet hast, ist das Angebot schon, also ich finde schon sehr attraktiv. So, ich hatte ehrlicherweise auch mal auf die Website geguckt und gesagt, ob man sich sowas als Second-Sicherheitsdings daneben legt oder so, falls LTE mal ausfällt oder wenn du mal irgendwo hinfährst, wo man es halt nicht hat oder so. Ne? Also ich fand es attraktiv und das klang auch alles sehr positiv und auch einfach, jetzt so von der Nutzung her.
Ja, das sagen viele, viele Reviews und das ist auch von der Geschwindigkeit her nicht so schlecht. Das ist, offizielle Angabe ist zwischen 50 und 250 Megabit pro Sekunde. Messungen zeigen, es ist etwa bei 100 im Durchschnitt. Und wenn man das mit Glasfasernetzen vergleicht, die in der Schweiz recht verbreitet sind, dann ist das natürlich sehr langsam. Also Glasfaser ist bei etwa 10 Gigabit pro Sekunde. Da kann man nicht mithalten. Es ist etwa gleich wie alte Kupferleitungen. Aber es ist A, schneller als andere Satelliten-Internetanbieter und B, eben genau an Orten, wo sonst die Abdeckung nicht so gut ist, wo kein Glasfaser ist, wo keine Mobilfunkantenne in der Nähe ist, ist es relativ attraktiv.
Man muss sagen, das ist speziell für Amerika oder das Hinterland von Amerika sehr wichtig, weil die oft auch in Regionen nur einen Anbieter haben für die klassische Anbindung ans Kabelnetz. Das heißt, null Preiskampf, man ist dem ausgeliefert, die Kosten sind entsprechend hoch, wogegen man bei uns hier, vor allem in der Schweiz, ja typischerweise 2-3 Anbieter hat und noch die Unteranbieter etc., also eine Auswahl hat, ein bisschen einen Preiskampf hat, ist das im amerikanischen Hinterland nicht der Fall. Und darum konnte er da auch einen riesigen Markt erobern, weil es eben einfach zu machen ist. Es ist convenient, er hat es massentauglich gemacht.
Genau. Und was auch etwas charakteristisch ist für natürlich Empfang über Satelliten, es liegt auf der Hand, dass eine gewisse Latenz, also eine Verzögerung in der Übermittlung des Signals da ist, weil einfach die Strecke weit ist, die das Signal überwinden muss. Aber auch da wird es halt mit der Zeit immer besser, weil die Technik Fortschritte macht. Was jetzt neu ist, relativ neu, seit circa 1,5 Jahren erst möglich und auch noch im Aufbau, ist, dass sich Smartphones direkt eigentlich in das Satellitennetzwerk verbinden können. Inzwischen, momentan ist vor allem Text-Messaging so möglich, weil es einfach weil es noch sehr, sehr langsam ist. Videos und so ist noch nicht sehr aktuell, aber in den USA kann man eigentlich das auch nutzen. Und jetzt kommen wir eigentlich zum spannenden Teil. Salt, der Schweizer, drittgrößte Schweizer Telekom-Anbieter, hat 2023 einen Nutzungsvertrag mit Starlink abgeschlossen, weil sie eben diese Opportunität sehen, dass das auch direkt für Smartphones zugänglich sein wird in Zukunft und dass sie eigentlich so ihre Lücken im Netz schließen können, die sie in der Schweiz haben. Und sie sehen das sicher nicht als Ersatz für das Mobilfunknetz, dafür ist es wahrscheinlich zu langsam und es dauert noch zu lang, aber quasi als Ergänzung eben für diese Orte, wo das Netz zu wenig stark ist. Jetzt sind wir dann bald 2 Jahre her, seit dieser Vertrag gekommen ist, aber er ist blockiert, weil die Schweizer Regulierungsbehörden haben das noch nicht freigegeben, dass man das nutzen darf. Sie sagen, man muss zuerst die Rahmenbedingungen für diese kommerzielle Nutzung der Technologie schaffen. Also es ist das BAKOM und das BAKOM sagt, man wartet eigentlich damit ab, dass es eine europäische Regelung gibt für diese kommerzielle Nutzung und das wäre frühestens 2027 dann der Fall. Das alles ist in der Öffentlichkeit nicht so groß thematisiert, man findet nicht so viel, aber wenn man ein bisschen recherchiert, kommt man schon auf die Gründe auch und dort ist es dann auch wahrscheinlich für uns sehr interessant, eben das kritisch zu hinterfragen oder das Angebot zu prüfen, weil es gibt viele offene Fragen zum Datenschutz und es gibt Leute aus der Szene, die sagen halt, wenn man Starlink nutzt, werden sämtliche Daten, die man halt transportiert über das Netzwerk, zwischengespeichert, ausgewertet und verkauft. Und dazu kommt, dass SpaceX und Starlink nicht zu finden sind auf der Liste von zertifizierten US-Unternehmen, die bei Personendaten einen angemessenen Schutz bieten, und das in diesem Rahmen vom US Data Privacy Framework. Jetzt musst du uns kurz helfen, Sven. Was heißt das genau, wenn man auf dieser Liste ist als amerikanisches Unternehmen für die Schweiz oder eben nicht auf der Liste ist?
Ja, wir haben ja später nochmal, du hast ja angetönt bei der Einführung, dass wir das EU-US Data Privacy Framework haben. Da gibt es dann auch das entsprechende Pendant aus Schweizer Sicht, Swiss, USA, US Data Privacy Framework ist in der Sache gleich. Und die sagen halt mit diesem Framework oder mit diesem Vertrag, dass die ein angemessenes Datenschutzniveau gewährleisten in den USA. Und zwar als Unternehmen wirst du immer dann gewährleistest du immer dann ein angemessenes Datenschutzniveau, wenn du dich entsprechend zertifiziert hast. Da gibt es eine Webseite, da gibt es ein Verfahren, wie man sich da zertifiziert. Da reicht man halt einen Antrag ein bei dem Handelsministerium. In den USA, dann prüfen die echt oder keine Ahnung, ob die Mindestanforderungen erfüllt werden, und dann kannst du dich da eintragen. Und wenn du auf dieser Liste bist, die findet man im Internet, können wir auch in den Shownotes verlinken noch, oder ist bei mir dann auch verlinkt, da kannst du halt nachgucken, ob ein Unternehmen ein angemessenes Datenschutzniveau gewährleistet, und wenn es das macht, ersparst du dir zusätzliche andere Garantien, weil sowohl die DSGVO als auch das DSG, das Schweizer Datenschutzgesetz, sagen halt, du musst halt sicherstellen, dass deine Daten, wenn sie in einen Drittstaat gehen, ein angemessenes Datenschutzniveau haben. Der einfache Weg ist halt aber so ein Vertrag. Kannst du sagen, die sind da drin als Unternehmen, dann machen die das schon. Wenn es nicht hast, also Schrems hat es ja schon zweimal gekillt mit entsprechenden Klagen. Nicht er hat es gekillt, aber dafür Sorge getragen, dass entschieden wurde, dass kein angemessenes Datenschutzniveau in den USA besteht, dann hat man halt immer das Problem als Unternehmen oder als wenn du Daten überträgst in die USA, dass du dann immer über Standardvertragsklauseln arbeiten musst, also immer individuelle Verträge erstellen musst. Das ist natürlich hochkompliziert, ist natürlich so viel einfacher. Insofern erstaunlich, also für mich erstaunlich, dass die da nicht gelistet sind als Unternehmen.
Ja, und ist natürlich ein echtes Problem. Also man muss dann davon ausgehen, dass tatsächlich wahrscheinlich diese Daten nicht genügend geschützt werden, dass die Privatsphäre und all der Traffic, der da über das Netzwerk läuft, tatsächlich ausgewertet und eben vielleicht sogar verkauft wird. Was weiter dazu kommt, ist Starlink oder SpaceX, die haben keine rechtliche Vertretung in der Schweiz, wie es das Datenschutzgesetz inzwischen eigentlich vorschreiben würde. Also man kann denen eigentlich wie keinen Brief schreiben. Auch keine rechtliche Anlaufstelle ist dann vorhanden. Dazu kommen weitere problematische Seiten an diesem ganzen Netzwerk. Das eine ist auch ökologisch. Also viele von diesen Satelliten, von diesen tausenden Satelliten, die gehen einfach verloren im All, enden da als Weltraumschrott. Und was auch erstaunlich ist, ist, sie haben nur 5 Jahre Lebenszeit, diese Satelliten. Also man muss eigentlich andauernd wieder neue hochschießen, um da die Abdeckung zu gewähren. Und was auch von Astronominnen und Astronomen heute häufig gesagt wird, ist, dass diese Satelliten eine hohe Lichtverschmutzung produzieren und so eigentlich unsere Beobachtung von beispielsweise des Sternenhimmels oder auch für Tiere ein Problem sind. Ja, und dann natürlich ganz klar eines der größten Fragezeichen ist die geopolitische Wirkung von Starlink. Elon Musk hat ja alle Hebel in der Hand, wo das Starlink funktioniert und angeboten wird, und er hat auch davon Gebrauch gemacht. Er hat beispielsweise in der Ukraine Starlink aufgeschaltet, gleich nach der russischen Invasion im Februar 2022, und das ukrainische Militär ist heute sehr abhängig von Starlink, dass es diese Internetdienstleistung beziehen kann. Im Iran hatte Musk Starlink im September 2022 eingeführt, und zwar als Reaktion auf die Zensur des Regimes. Ihr erinnert euch, es gab Proteste, vor allem von Frauen, gegen den Zwang, das Kopftuch zu tragen. Und dort hat er eigentlich ein Parallel, oder das Regime hat das Internet abgeschaltet, um diese Proteste zu unterbinden. Musk hat Starlink zur Verfügung gestellt. Und das scheint uns jetzt natürlich aus einer westlichen Sicht gut, dass er da so reagiert hat in beiden Fällen, aber man muss auch sagen, er könnte jederzeit diese Entscheidungen rückgängig machen. Man ist eigentlich vollständig von einem, ja, ich glaube, man kann sagen, verrückten Typen aus den USA abhängig in weltpolitisch wichtigen Fragen. Und was ich gut finde, ist, die Europäer, also die EU hat ein Gegenprojekt, weil sie auch diese Souveränität eigentlich wollen. und nicht von Musk und Starlink abhängig sein. Dieses Gegenprojekt nennt sich Iris 2. Es kostet 11 Milliarden, 7 Milliarden schießt die EU ein, 4 Milliarden sollen Private einschießen. Es soll 300 Satelliten geben und die auch effizienter angeordnet und aber eigentlich ein gutes Netz und die Daten sollen dann in der EU bleiben. Also es gibt ein Gegenprojekt, das ist aber noch nicht, das ist noch nicht im Angebot quasi, das läuft noch nicht. Die Schweiz arbeitet übrigens auch an einer Raumfahrtstrategie, aber ich sehe da noch keine Pläne für ein eigenes Satellitennetz. Wahrscheinlich werden wir uns dann der EU anschließen. Ja, wie seht ihr das? Wie blickt ihr auf dieses Starlink und die mögliche Connection zu EU und zur Schweiz?
Also was man jetzt bei Elon Musk deutlich sieht im Vergleich zu anderen Chefs von großen globalen Firmen, er scheut sich überhaupt nicht, sich politisch zu äußern und seine Machtposition offen darzulegen. Die meisten versuchen ja möglichst ein bisschen neutral zu erscheinen, damit sie in der Öffentlichkeit keinen Widerstand erzeugen, unnötigen Widerstand, sag mal, um das Geschäfts, den Business Case zu gefährden. Hintenrum werden sicher noch viel mehr Chefs ihre Einflüsse geltend machen. Aber dass jetzt das auch jemand so direkt offen macht, das ist eher selten, würde ich jetzt sagen. Und jetzt in diesem Fall sogar extrem stark. Und auch wenn ich ein bisschen über die Jahre vergleiche, welche Leute ihm applaudieren, hat er sich auch im politischen Spektrum massiv bewegt. Also ich sage jetzt mal Anfangszeiten Tesla oder auch Starlink, der Disruptor, der die etablierten, also progressive Kraft eigentlich, der die etablierten Strukturen aufbrechen wollte, vorwärts machen. Und jetzt in den letzten Monaten und jetzt in den letzten Wochen nochmals verstärkt. Ist das eine ganz andere Persönlichkeit? Also eine Biografie von Elon Musk würde heute komplett anders aussehen, als sie noch vor 5 Jahren ausgesehen hätte.
Ja, also einerseits natürlich, was der entwickelt und in den letzten Jahren entwickelt hat, ist natürlich krass faszinierend. Also der bringt E-Autos auf die Straße, wo alle anderen erstmal diskutiert haben, ob man es machen kann. Der schickt Raketen ins Weltall und lässt die wieder irgendwie in so einem wieder landen. Der baut innerhalb von kürzester Zeit ein Mobilfunknetz auf, weil ansonsten so jetzt ein paar Jahrzehnte gedauert hat, bis wir irgendwie eine ordentliche Internetverbindung haben. Also jetzt so technisch, muss ich jetzt mal sagen, total faszinierend, was der abliefert. Ansonsten von der Machtfülle, die der hat, ist das hochbedenklich, weil der eigentlich einen eigenen Staat aufbaut. Also der hat fast sämtliche staatliche Befugnisse, die kann er selbst ausüben. Während des Ukraine-Kriegs gab es ja schon mal die Diskussion, ob er Starlink abschaltet. Wenn der da Starlink abschaltet, dann können die Ukraine ihre Drohnen nicht mehr benutzen. Also insofern sind die dann völlig aufgeschmissen und müssen auf herkömmliche Kriegsmethoden zurückgreifen. Wenn Trump, die ja Elon Musk da offenbar Big Buddies sind, wenn Trump die Ukraine zu einem Frieden bewegen möchte und sagt, ihr macht entweder den Frieden zu meinen Bedingungen oder wir schalten euch Starlink ab, ist das sicherlich eine sehr bedenkliche Entwicklung, weil es am Ende des Tages nicht mehr also du hast keinen Staat mehr, der entscheidet, du hast keine Gremien mehr, die entscheiden, du hast keine Bürger mehr, die auch irgendwie jetzt bei Wahlen mitentscheiden können. Macht mir so ein Stück weit natürlich Sorge. Und dann die Sache, die du angesprochen hast, also das würde mich nicht verwundern, wenn Starlink nicht die Daten sammelt. Ne? Also jeder Tesla, dazu kommen wir nachher nochmal, jeder Tesla sammelt die Daten und zwar Unmengen an Daten. Also das wäre sehr verwunderlich, wenn da die Daten nicht gesammelt werden, und das sind auch so Sachen, wo man sich immer überlegen muss, will man es privat, dass man sich da so völlig komplett nackt macht.
Ja, und Musk muss ja auch, also bei Trump kann man sagen, er ist demokratisch gewählt und er muss auch eine Art demokratische Rechenschaft ablegen, weil er in diesem System ist, und Musk muss nirgendwo Rechenschaft ablegen. Er hat
seinen Aktionären,
aber er könnte, also ich meine, er hat so viel Macht und so auch diversifizierte Macht mit verschiedenen Unternehmen, dass er könnte das auch einfach hops gehen lassen oder so. Und das ist ein Cocktail, der extrem toxisch ist für unsere Welt oder für die demokratische Welt, für eine Welt, wo wir eigentlich darauf mit Regeln versuchen zu arbeiten.
Ja, und man merkt jetzt auch, am Anfang war ja auch so für die Netz-Community a good guy, der für viele Sachen sich eingesetzt hat und gekämpft hat, aber auch dieses Image hat in den letzten Wochen arg Kratzer bekommen. Also seine Version von Free Speech ist alles andere, als das man sich darunter vorstellt. Da können wir auch nachher im zweiten Teil, in meinem Teil noch drauf kommen. Oder jetzt auch den Gamergate, den er durchgezogen hat, da, wo er ja, sich einen Charakter gegen Geld aufbauen ließ in einem bekannten Online-Game, Diablo und Varianten davon. Also irgendwie hat er eine Transformation durchgemacht, die für ihn selber, also ja, das ist jetzt arrogant, wenn man das von außen sagt, auch für ihn selber nicht wirklich gut ist, aber er merkt das nicht, weil er ist, bei ihm kann man wirklich sagen, er ist in seiner eigenen Welt unterdessen.
Ja, und bevor wir jetzt von der Welt des einen Tech-Bros in die Welt des anderen Tech-Bros wechseln, möchte ich noch ganz kurz sagen, ich glaube, was wir mitnehmen können für die Schweiz ist eine ganz praktische Erkenntnis oder Learning, nämlich dass wir gut daran tun, ein leistungsfähiges Glasfasernetz aufzubauen, kombiniert auch mit einem Mobilfunknetz, und dass wir dort die Hebel nicht aus den Händen geben, nämlich dass das Angebot von Starlink, das ja für einfache Kundinnen und Kunden, wie wir gehört haben, relativ attraktiv ist, dass das mindestens konkurrenziert werden kann von einem attraktiven Angebot in der Schweiz.
Ja, und also ein Punkt, der noch meines Erachtens, den du angesprochen hast, Rahl, diese Souveränität der Staaten, ne? Also entweder, wir hatten tatsächlich, ich habe gerade nachgeschaut, im 53. Podcast hatten wir nämlich auch mal Schweizer Armee im Weltall diskutiert, zusammen, ob die Schweiz ein eigenes Satellitennetz braucht oder ob man sich mit den Europäern zusammentut, die ja da ein bisschen langsam sind. Das ist sicherlich eine Frage, die man sich so aus europäischer Sicht stellen muss, ob man da versucht, eine eigene Souveränität, jetzt auch geopolitisch, militärisch, sich aufzubauen, oder ob man da am Ende des Tages dann wirklich so richtig krass abhängig ist und ja, wenn Musk irgendwie den Schalter umlegt und den Strom abschaltet, dann ist da Feierabend mit Satellitennetzwerkverbindung.
Ja, herzlichen Dank. Ich leite gerne über zum nächsten Thema. Wir werden gewisse Namen gleich wiederhören. Wie gesagt, eine USA-Folge ein bisschen. Es geht um die Social-Media-Plattformen und das Stichwort Fake News. Es gibt immer wieder die Aussage, eine Lüge ist um die halbe Welt, bevor die Wahrheit sich die Stiefel angezogen hat oder so. Gibt es verschiedene Varianten. Da habe ich mal rein aus Neugier nachgeschaut, wer das jetzt wirklich gesagt hat. Das kann man nicht genau zuordnen. Die älteste Erwähnung in dieser Art heißt »Die Lüge fliegt und die Wahrheit humpelt ihr hinterher« von Jonathan Swift, einem irischen Satiriker, und das Zitat wird auf 1710 zugeschrieben. Also wir sind top aktuell mit unserem Thema hier und jetzt. Ja, Thema ist die Verbreitung von Falschnachrichten auf Social Media Plattformen. Und da hat jetzt Mark Zuckerberg eine Kehrtwende hingelegt vor wenigen Tagen, hat er sich mit einer kleinen Rede an die Facebook Community und die ganze Welt gewandt. In den letzten Jahren hat Facebook vor allem mit sogenannten Faktenprüfern, Fact-Checkern gearbeitet. Das wurde vor etwa 9 Jahren eingeführt. Das sind also in dem Sinn professionelle, angestellte Personen, die entsprechend Beiträge darauf prüfen, wahrscheinlich nicht alle, aber ausgewählte, markierte oder vom Algorithmus vormarkierte Beiträge, ob das ungefähr stimmt, ob das der Wahrheit entspricht und nicht wirklich eben Fake News verbreitet werden. Dazu gibt es eine Organisation, International Fact-Checking Network, IFCN, und die zertifiziert solche Leute, damit da doch, ja, wenn eine Organisation oder eine private Firma sagt, ja, ich habe da meine Fact-Checker, da wird ja jeder sagen, ja klar, die sind auf deiner Lohnliste, das war's mit der Wahrheit. Das gibt doch immerhin eine externe Überprüfung, und eben bezüglich dem sollten die gegenüber dieser Organisation verantwortlich sein und nicht gegenüber dem Betreiber Social Networks. Wenn jetzt solche Faktenprüfer etwas markieren etc., dann wird typischerweise die Sichtbarkeit des Beitrags reduziert, also er wird gedämpft, könnte man sagen, typischerweise auch mit Warnhinweisen versehen und Links zu Artikeln, die die Faktenprüfer als hilfreich ansehen. Das ist so das typische Vorgehen von Facebook in den letzten Jahren. Jetzt hat er eine Kehrtwende gemacht oder sie angekündigt oder zumindest mal für die USA angekündigt, dass er dort eben nicht mehr mit Faktenprüfen arbeiten will, sondern mit sogenannten Community Notes. Community Notes kennen wir von Twitter, heute X von Elon Musk. Die wurden 2021 eingeführt mit dem damals noch, ich sage jetzt mal, passenden Begriff Vogelbeobachter oder Englisch Birdwatch, was ja passt eigentlich ideal zu diesem guten alten Namen dieses Netzwerks. Das Ganze setzt auf Crowd-Intelligenz. Das heißt, bestimmte Leute können Posts markieren und eben sagen, hey, das ist dann nicht wirklich die Realität oder das ist hochfragwürdig, was hier geschrieben wird, kann entsprechend Kontext geben und das in diesem Post anhängen, sodass das auch immer sichtbar ist. Es gibt gewisse Regeln, wer das machen darf. Die, was ich gesehen habe, ist, die müssen seit mindestens 6 Monaten aktiv sein, eine verifizierte Telefonnummer, also nicht eine Anonymität in dem Sinne, und sie dürfen keine Vorstöße gegen die Regeln von Twitter etc. haben. Also in dem Sinne, ich sage jetzt mal, anständige User. Aber insgesamt ist es doch eine relativ niedrige Hemmschwelle, dass das passiert. Und wenn jetzt so ein Contributor da einen Beitrag markiert, sagt, hey, wow, das ist also weit an der Wahrheit vorbei und an der politischen Meinungsfreiheit, konnte man eben so Anhänge machen und andere konnten die dann als hilfreich markieren. Und sobald genügend hilfreich Markierungen hinzugekommen sind, wurde das dann zu einer offiziellen Community Note. Also wirklich das klassische Crowdsourcing-Prinzip, das darf ja mal ein bisschen jeder mitmachen. Irgendwann nimmt es Fahrt auf und dann heißt es, ja, das ist die Meinung der Community. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist besser, was ist schlechter, wo sind die Gefahren? Ein Faktorprüfer wird typischerweise angeführt, ja, jeder Mensch hat irgendeinen Hintergrund, sei es kulturell, politisch, persönlich, also jeder Mensch hat einen Bias. Niemand ist perfekt neutral. Klar, jetzt bei irgendwelchen Fragen, ob die Erde flach oder eine Kugel ist, wird man da sehr schnell einen Common Sense finden. Aber bei anderen Themen, sagen wir jetzt Abtreibungen, Todesstrafe, Klimawandel, je nach Thema, je nach Region und je nach deinem persönlichen Umfeld sind da die Mehrheitsverhältnisse sehr schnell sehr unterschiedlich. Und dann ist natürlich immer die Frage, ja, ist der Schiedsrichter, diese Faktenprüfer, der Schiedsrichter, der muss doch neutral sein und kann das überhaupt jemand machen? In dem Zusammenhang hat auch Facebook gesagt, dass sie die Zentrale, die Leute, die das überhaupt machen werden, von Los Angeles, also Kalifornien, Richtung Texas umziehen. Also da geht Facebook selber davon aus, dass das kulturelle Umfeld, in welcher Stadt oder in welchem Bundesstaat von Amerika du überhaupt sitzt und die Leute anwirbst und hast, dass das schon einen anderen Bias hat. Und offen gestanden, wenn ich so die US-Politik, so wie ich sie beobachte, ist dieser Verdacht nicht unbegründet. Ich sage jetzt nicht, dass ich das die richtige Richtung finde, aber es gibt massive Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesstaaten. Bei den Community Notes ist natürlich die Frage, ja, wer sind die Leute das? Kann man das irgendwie orchestrieren? Das ist tatsächlich eine Gefahr. Dort versucht man ein bisschen entgegenzuhalten, dass die Leute, die sagen, hey, ja, diese Community Notes, die am entstehen, dass die hilfreich ist, wird nur angezählt, wenn die typischerweise zum Gegenlager gehören. Also nicht, dass 100 Freunde sich gegenseitig organisieren und sagen, hey, morgen um 14:15, ich schreibe was, 5 Minuten später sagt ihr alle, das ist hilfreich und dann haben wir die Community auf unserer Seite. Sondern du musst es so gut machen, dass so eigentlich die Leute, die eigentlich normalerweise gegen dich argumentieren, finden, ja doch, da hast du jetzt aber recht. Ein anderes Problem ist, in der Regel sind sie ein bisschen langsamer, Community Notes, bis sie überhaupt richtig entstehen. Dann gibt es teilweise auch Gegenbewegungen, also dass dann einfach die Gegenmeinung als Community Note versucht platziert zu werden. Oder dann Doxing-Campaigns, deswegen sind die Community Notes machen, häufig durch ein Alias geschützt, also durch ein Pseudonym, dass man eigentlich nicht weiß, wer es wirklich initiiert hat etc. Teilweise werden auch bekannte Contributor aktiv angefragt, hey, das ist doch dein Thema, funktioniert das? Also es ist eigentlich komplizierter, als man im ersten Moment meint. Schwierigkeit ist natürlich auch beim Community Network, Feinheiten sind auch relativ schwer zu differenzieren, weil irgendwo wird natürlich die Meinung nicht mehr so klar, dann sind es feine politische Unterschiede. Jetzt, warum hat Zuckerberg das für Facebook jetzt angekündigt? Eine seiner Aussagen in diesem Video war natürlich, ja, er möchte zurück zum ursprünglichen Gedanken der freien Meinungsäußerung etc. Und das muss man sagen, dieses Wort Free Speech hat in den USA eine deutlich andere Bedeutung als im schweizerischen oder europäischen Kontext. Es ist ein viel zentralerer Begriff und er wird an gewissen Orten schon wirklich als Kampfbegriff benutzt. Bei uns ist der Begriff der Meinungsfreiheit, der wird auch hochgewichtet, aber er ist unter anderen Werten, die wir haben, eigentlich ja einer von vielen. Und man ist sich eher bewusst, dass es da auch eine gewisse Abgrenzung gibt oder einen gewissen Interessensausgleich geben muss zwischen den verschiedenen Zielen, die ein Staat hat, von Religionsfreiheit, von Meinungsfreiheit, Bewegungsfreiheit und so weiter, Gewerbefreiheit, dass das irgendwie funktionieren muss. Und in den USA scheint es so, dass die Free Speech so ziemlich die oberste oder einer der obersten ist, irgendwie so in der Regel das zweite Amendment kommt als nächstes, die Freiheit, Waffen zu besitzen. Also das sind so die beiden Top-Freiheiten, die Amerikaner als erstes sagen. Und natürlich, das Timing ist alles andere als auch nur irgendwie unzweideutig. Wenn nicht Trump gewählt worden wäre, ich glaube, die Wette, dass er das nicht gemacht hätte, da findest du niemand, der dagegen gewettet hat. Es sieht ganz so aus, als möchte
Zuckerberg,
Gedanke mir jetzt noch. Es sieht also aus, als möchte Mark ganz, ganz einfach gutes, reines Haus machen mit Donald Trump, sich brav stellen, so dass er nicht auf irgendwelche Abschusslisten kommt oder plötzlich ein Executive Order, ja, plötzlich sein Geschäftsmodell zerstört und die Konkurrenz übernehmen darf. Wie habt ihr so reagiert, als ihr da die Nachricht gehört habt?
Ja, es macht mich wütend, weil ich glaube, also ich finde, du hast das gut dargestellt. Man konnte sich sehr lange streiten darüber, Community Notes, Fact-Checking, alles. Es ist beides nicht perfekt und ich finde es schlecht, dass er Fact-Checking beendet, ganz klar. Aber ich meine, was störender ist für mich, ist ganz klar diese politische Seite, die dahinter steckt. Also es ist wirklich ein vorauseilender Gehorsam. Früher habe ich gedacht, Zuckerberg ist einfach ein Opportunist und er arrangiert sich mit den Machthabern, mit der Partei, die an der Macht ist in den USA. Aber ich glaube, so krass, wie er das jetzt auch dargestellt hat, ich habe dieses Video geschaut, wo er das klärt hat, und es scheint mir schon, dass das sicher näher bei seinen Werten ist, wenn auf seinen Plattformen die Meinungsfreiheit höher gewichtet wird. Und das heißt halt im umgekehrten Sinne auch, es wird schwieriger für Frauen, für Minderheiten. Und dort finde ich, das ist keine gute Entwicklung für unsere Gesellschaft. Und ich bin auch gespannt, wie lange es dauert, bis das in Europa umgesetzt wird auf den Meta-Plattformen. Es ist ja momentan nur eine Änderung für die USA. Aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es nicht auch Änderungen geben wird in den EU-Staaten und der Schweiz.
Mark Zuckerberg hatte ja das Problem, wenn er bei der Amtseinführung dabei sein möchte, musste er vorher ein Signal geben an Trump. Und da er das bisher nicht gemacht hatte,
Er hat auch noch ganz viel Geld gezahlt für die Trump-Inauguration.
Ja, aber so, am Ende des Tages hat er eine wirtschaftliche Entscheidung getroffen. Uns verwundert oder erstaunt sicherlich, mit welcher Geschwindigkeit oder sowas passiert. Ne? Also mit der Geschwindigkeit, wie Trump da anfängt zu arbeiten. In der Geschwindigkeit sind alle vorher umgefallen. Jeff Bezos, Zuckerberg, alle, die da vorher noch ein Stück weit zurückhaltend waren, die haben sich da sofort der Trump-Administration angedient, angeschleimt, untergeordnet, wie auch immer man dazu sagen möchte. Amerika ist halt großkapitalistisches Land am Ende des Tages. So, das muss man bestimmt akzeptieren. In der Sache macht es wir sehen es ja bei Twitter so, in der Sache macht es natürlich das Netzwerk ja überhaupt nicht angenehmer oder nutzbarer, so jedenfalls aus meiner Sicht. Und wir haben aus europäischer Sicht so ein Stück weit ein Problem. Wir haben dann so ganz tolle so Digital Service Acts und so weiter, um da Hassrede zu beschränken. Das passiert nicht, das dauert viel zu lange, ist nicht durchsetzungsstark. Dann gab es mal irgendwann in Deutschland ein Netzwerkdurchsetzungsgesetz, mit dem man irgendwie so Ähnliches probiert hat. Das hat auch nicht funktioniert. Also wir stehen da wirklich so aus europäischer Sicht ein bisschen auf verlorenem Posten. Wir haben wieder so diese großen Netzwerke, haben wir gerade diskutiert, jetzt in dem Fall Musk da mit Starlink, hier Zuckerberg mit Facebook, Instagram. Und wir haben keine Möglichkeit aus europäischer Sicht so ein Stück weit unsere Werte da einzubringen und zu sagen, das gibt halt, also du hast die Meinungsfreiheit angesprochen, die ist halt in Amerika fast grenzenlos, sowohl linksextremistischen als im rechtsextremistischen Bereich. Da kannst du halt ganz viel sagen, was bei uns durch Gesetze verboten ist oder in Schranken gewiesen ist. Und wir haben aus europäischer Sicht nach unseren Werten, weil wir da nach anderen Werten leben, keine Möglichkeit, die Netzwerke dazu zu verpflichten, das einzuschränken und zu sagen, wir wollen hier anders leben. Ihr könntet da machen, wie ihr wollt. Und
also ich glaube, der Digital Services Act war oder ist ja gerade dieser Versuch, mindestens ein bisschen, Leitlinien mit europäischer Werthaltung einzubringen. Aber ich meine, der Härtetest, der steht jetzt aus und das ist spannend zu verfolgen. Und es sieht nicht nur gut aus, also ob dieser Digital Services Act jetzt auch durchgesetzt wird, falls eben beispielsweise so eine Änderung kommt, ob der Digital Services Act durchgesetzt wird gegen die Veränderungen bei X, die wir beobachten, das ist unklar. Und wenn es nicht gemacht wird, dann haben wir wirklich eine europäische Bankrotterklärung.
Ja, und anzumerken ist auch noch wegen Meinungsfreiheit Freiheit oder eben Free Speech, die wird pro Land anders ausgelegt, aber sie bezieht sich in der Regel auf das, was der Staat verbieten kann. Also der Staat soll die Meinungsfreiheit nicht einschränken, aber wenn du eine Plattform betreibst, ist das eigentlich ein privates Unternehmen und ich könnte eine Plattform aufbauen und sagen, auf dieser Plattform wird nie über Fußball gesprochen. Wer Fußball anspricht, dessen Account wird sofort gesperrt. Und solange das wahrscheinlich eine kleine Plattform ist, wird das niemand interessieren oder ja, als Anekdote behandeln. Das Problem ist natürlich, dass jetzt diese Social Media Netzwerke, sei das jetzt Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, X etc., von der Bevölkerung als de facto einfach als für alle zugänglich und offen, als schon fast als Public Service angesehen werden und sie deswegen dann diese staatlichen Ansprüche dran setzen auf Free Speech. Und da muss man auch wieder sagen, also dass jetzt auf X Elon Musk alles andere als Free Speech lebt. Er hat jetzt einfach das sogenannte Overtone Window, also das, was gesagt werden kann, in die für ihn angenehme Richtung verschoben. Also auf der rechten Seite bis hin zu nationalsozialistischen Dingen ist jetzt viel mehr sagbar. Hingegen Leute, die ihn kritisieren oder auch ja, auf der linksradikalen Seite Äußerungen machen, die werden dann sehr schnell geblockt oder auch eben gedämpft. Und das muss man auch ganz klar feststellen, weil er eben, und das haben wir vorhin gesagt, bei Starlink, bereit ist, aktiv politisch seine Firma einzusetzen. Er kann im Hintergrund unzählige Parameter so einstellen, dass es die Außenwelt nicht wirklich gut erkennen kann. Also er kann irgendwelche Trends einfach zurückschrauben oder aufblähen. Und das ist halt schon die große Gefahr. Wenn er ein reiner Geschäftsmann wäre, wäre das für mich schon ein bisschen weniger problematisch. Wäre dann noch nicht einfach, aber dann wüsste ich wenigstens, dass er nur wegen dem Geld das alles macht und nicht noch eine persönliche Agenda hat.
Ja, was vielleicht in diesem Kontext auch noch interessant ist, ist, die Eidgenössische Medienkommission hat auch vor nicht allzu langer Zeit, vor ein paar Tagen, so ein Papier zur Plattformregulierung veröffentlicht. Und ich möchte da jetzt nicht darauf eingehen, aber Sie haben das sehr schön gesagt, ganz kurz zusammengefasst. Was wir heute sehen, ist eben nicht nur ökonomische Macht bei diesen großen Unternehmen, sondern gepaart mit gesellschaftlicher und politischer Macht. Eben wie du sagst, man setzt diese Firmen und ihre Dienstleistungen politisch ein. Und ist auch, wir sehen das bei Musk 1:1 und vor der Kamera, wie er eigentlich den amerikanischen Präsidenten beeinflusst. Und diese Kombination von verschiedenen Dimensionen von Macht, die macht diese Firmen, diese Plattformen so unglaublich mächtig eben und halt auch in diesem Sinne gefährlich, wenn sie nicht unseren Werten entsprechen.
Ja, aber aus europäischer Sicht ist unser Problem, dass wir keine eigenen Großmachtunternehmen haben, die dann Gegenpol zu bieten. Wir haben weder einen Online-Shop, wir haben Mobilfunk, haben wir gesprochen, haben wir nicht. Wir haben kein Social-Media-Netzwerk, kein relevantes. Wir haben bei KI eigentlich auch kein Unternehmen, was da in dem Markt relevant mitspielt. Und am Ende des Tages sind es in dem Fall die Amerikaner, die wie auch immer, vielleicht weil die forschungsfreudiger sind oder innovationsfreudiger oder weniger regulieren, wo die Unternehmen entstehen, oder, da können wir auch drüber diskutieren, auf der anderen Seite China, wo halt auch riesengroße Social-Media-Internet-Unternehmen entstehen, die ja nicht nur einen also die bieten ja nicht nur ihre Leistung an, damit man sich da mit Freunden vernetzen kann und dann irgendwie im letzten Hinterdorf irgendwo per Facebook kommunizieren kann, weil man den ansonsten nicht trifft, sondern dahinter stehen ja Überlegungen, Werbung zu machen, Leute zu überwachen. Und das hat Europa, muss man mal sagen, voll, also entweder verschlafen oder überreguliert, dass wir hier nicht jemanden eignet haben, wo man sagt, du kannst ja zu dem hingehen. So, und wir haben jetzt TikTok, da ist halt auf der anderen Seite im östlichen Raum ein Großunternehmen. Kannst du dich bloß noch entscheiden, gehst du zu dem westlichen oder gehst du zu den östlichen?
Ja, und es ist noch spannend, auch wie andere Länder reagieren, so als kleine Nebenbemerkung. Brasilien hat Meta eine Frist gesetzt, um eben ihren Kurs bezüglich Moderation von Inhalten klar aufzuzeigen. Anscheinend ist Brasilien eher bereit, da mal auf die Bremse zu stehen. Ich glaube, sie haben auch Twitter mal eine Zeit lang gesperrt gehabt.
Ja, die hatten die Brit-Kriterien und die mussten zahlen. Die mussten ordentlich Kohle zahlen, damit der Richter, ja.
Da gibt es also durchaus auch Gegenbewegen und ja, viel das Stichwort TikTok, auch da gibt es im Moment Turbulenzen, die jetzt nicht explizit auf der Schiene fahren, da geht es um die Besitzverhältnisse. Eigentlich hat ja Donald Trump vor einigen Jahren gesagt, TikTok soll verboten werden, dann gab es eine lange Diskussion, dann haben sich die Parlamentarier geeinigt, TikTok zu verbieten, den 270 Tage Frist zu geben, um es zu verkaufen. Die Frist ist am 19. Januar abgelaufen. TikTok hat das irgendwie gerichtlich angefochten. Das oberste Gericht von Amerika hat das aber abgewiesen. Dann wurde TikTok aus dem Apple Store und dem Google Play rausgenommen. Aber Trump hat kurz vorher schon gesagt, ja, so definitiv sehe er das nicht. Man hat jetzt eine Executive Order unterschrieben, dass sie, glaube ich, 90 Tage Zeit hätten, also so Fristverlängerung, und er sich eine 50-prozentige Beteiligung von der US vorstellt. Ob das eine staatliche oder eine kommerzielle Beteiligung ist, ist mir nicht ganz klar. In den Stores sind sie nicht zurück, weil die Betreiber Angst davor haben, dass die Strafzahlungen, die ein Gesetz sind, also eben von Senat und Kongress beschlossen, und die sind massig, das ist irgendwie $5,000 pro Benutzer dieses Dienstes zahlen müssen. Aber es funktioniert noch, also es ist noch nicht aktiv abgeschalten worden. Und wir sind uns in der Vorbesprechung auch nicht einig gewesen, wir drei, ob wir jetzt das Gefühl haben, TikTok sich auch dem Trumpschen politischen Fahrplan unterwerfen und tatsächlich eine 50-prozentige Beteiligung akzeptieren würden, hätten im Vorteil, dass sie weiter die Daten der amerikanischen Nutzer bekommen würden, oder ob sie sagen, hey, nein, es kommt nicht im Fernsehen da in die Frage, dass irgendwie ein amerikanisches Unternehmen, ein solches chinesisches Unternehmen, ja, beteiligt sind.
Also meine Mutmaßung ist ja, die werden sicherlich versuchen, den Markt zu behalten, weil es wirtschaftlich attraktiv ist und weil ich glaube, 117 Millionen Amerikaner zu überwachen, ist aus chinesischer Sicht sensationell großartig. Du hast von denen alles, du hast die Stimme, du hast das Aussehen, du hast Bewegung, du hast ihre Freunde, du hast ihre Vorlieben. Also ich sage es mal, ich bin ja in der DDR groß geworden, also das wäre ja der Traum eines jeden Stasi-Ministeriums gewesen, von dem, was man heutzutage möglich machen kann und wie man heutzutage Menschen überwachen kann. Und dann mit KI kannst du irgendwann so tun, als wenn der Sven hätte irgendwas gesagt oder so, ne? Und so, also ich gehe davon aus, dass die sicherlich versuchen werden, da irgendwie weiter zu bestehen. Der war ja, witzigerweise war der von TikTok, der CEO, der war auch bei der Inauguration, also so eine lustige Runde von Personen, die sich da getroffen haben. Und also ist ja das Problem so ist, die sind halt so völlig unkontrolliert, ne? Also du hast keine Medienkontrolle, du hast keine staatliche Institution, die, also bei Rundfunk und Fernsehen gibt es halt eine Kontrolle, was da abpassiert, und da hast du das halt nicht.
Ja, und es passiert alles, wie gut sind deine Beziehungen zu deinen Leuten an den richtigen Orten. Es sind nicht irgendwelche klare Gesetze oder vereinbar, also Dinge, auf die man sich langfristig verlassen kann.
Die Golfspielen zählt und nach Lao Mago zu fahren.
Ja. War so die, also es ist wirklich, wir sind jetzt wieder am gleichen Ort wie beim vorherigen Thema, es ist diese unkontrollierte Macht, die keine Rechenschaft ablegen muss, und das in verschiedenen Bereichen. Und wir haben vorhin in der Vorbesprechung sind wir dann bei Rockefeller gelandet. Damals beim Rockefeller-Konzern kam irgendwann doch die Staatsmacht und hat gesagt, das wird zerschlagen. Es gibt immer mal wieder eine Diskussion, die aufpoppt, ob man die großen Social-Media-Konzerne oder jetzt auch vielleicht andere Firmen wie
Google, Alphabet.
Genau, Google, Alphabet, all diese großen Tech-Firmen, ob man die zerschlagen soll. Aber ehrlich gesagt, das scheint jetzt mindestens 4 Jahre entfernt zu sein, wenn man sich das anschaut. Ja, wir haben noch ein paar mehr interessante US-News, Sven.
Genau. Ich mache mal einen großen Bogen, und zwar von Fahrzeugen, und dann kommen wir, weil wir so ein US-Special heute haben, dann wieder doch zurück in die USA und zum EU-US-Framework. Ich fange mal damit an, wer heutzutage Fahrrad fährt, hat zwar höchstwahrscheinlich ab und zu eine Reifenpanne, aber weniger Datenschutzpannen zu befürchten. Denn in den letzten Wochen hatten wir mehrere Meldungen über Datenschutzpannen im Zusammenhang mit Autos. Wir fangen an bei der VW-Gruppe, zu der gehört natürlich VW, Audi, Skoda, Seat. Auf dem letzten Kongress hat der CCC Feststellungen vorgestellt, wie er geschafft hat, an die Bewegungsdaten von diesen Fahrzeugen zu kommen. Und zwar insgesamt 800.000 Fahrzeuge in Europa, in der Schweiz 22.000 davon betroffen. Der CCC hat es auch verlinkt, ein wunderbares, schönes, 101-seitiges PowerPoint bereitgestellt, die ihr euch dann im Nachgang gerne mal anschauen könnt. Und dort ist aufgeführt, dass man Zugriff hatte oder dass sie Zugriff hatten auf Telemetriedaten, die zum Beispiel Ladeverhalten, Batterietemperatur und so weiter sammeln, aber halt auch 15 Millionen weitere Daten, sogenannte Enrollment-Daten, also Fahrgestellnummer, Modell, Baujahr. 600.000 User-Data, Name, E-Mail-Adresse, Nutzer-ID, Mobilfunknummer und 9,5 Terabyte Event-Data, also Statusmeldungen, Geokoordination und so weiter und so fort, was da in dem Auto passiert ist. Das ist alles nicht bei VW selber gehostet worden, sondern VW hat da eine Tochterfirma, die diese Software oder entsprechend zur Verfügung stellt oder entsprechend hostet. Die heißt Cariad oder, keine Ahnung, Cariad. Und da hat der CCC geschafft, auf diese Daten zuzugreifen. Und wenn man sich diese PowerPoint anschaut, ihr könnt schnell durchscrollen. Am Anfang geht's technisch und ab Seite 65 wird's jetzt so aus voyeuristischer Sicht interessant, weil dann nämlich man sich anschauen kann, wo sich ein Fahrzeug befindet. Und dann gibt's so einen Straßenplan. Und da sieht man zum Beispiel, wo die Person arbeitet, welche Fahrwege benutzt werden, wo das Kind zur Schule gebracht wird. Man sieht im Frankfurter Bankenviertel, wo welche Fahrzeuge stehen. Man sieht, wer hat eine Redaktion besucht. Man sieht, wer arbeitet beim deutschen Bundespräsidenten, weil er sein Fahrzeug dort abstellt. Man sieht natürlich auch das ist da zu finden, wer hat das Bordell besucht. Auch diese Fahrzeuge, da stehen sehr viele rum, muss man mal dazu sagen, wenn man sich das anschaut. Betroffen natürlich auch polizeiliche und militärische Fahrzeuge von VW oder die von VW bereitgestellt wurden oder vom Konzern. Und so sieht man auch, wer beim militärischen Abschirmdienst arbeitet, also welche Fahrzeuge da stehen. Wenn man die mit den User-Daten zusammen hat, weiß man, wer da arbeitet, beim BND und so weiter. VW sieht das ganz entspannt und sagt, da hätte der CCC ja Sicherheitsmaßnahmen überwunden. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen, also die waren nicht vollständig offengelegt haben, aber sicherlich hat der CCC da auch sich bemüht, jetzt hier nicht grob strafbare Handlungen zu machen. Und ansonsten sagt VW locker flockig, jeder Kunde kann noch die Online-Dienste abschalten. Fahrt ihr VW? Oder wollt ihr zukünftig VW fahren, wenn nicht?
Ich fahre lieber mit Chauffeur von der SBB. Nein, bei mir ist es E-Bike, aber ohne große Intelligenz, geschweige denn Rückkommunikation. Und das andere ist SBB.
Also ich fahre gern Auto, ich sage das auch öffentlich. In meinem Arbeitsvertrag bei den Grünen steht natürlich, dass ich kein Auto fahren darf. Nein, das steht nicht so, aber ich habe kein Auto und fahre dementsprechend sehr selten. Und ich wüsste auch nicht, ob die letzten Fahrzeuge, die ich dann gefahren bin, VW waren. Ich bin völlig überfordert mit dem Automarkt. Aber was ich ehrlich gesagt auch gerade überlegt habe, du hast das eingeleitet mit, auf dem Velo hat man wohl keine Datenpanne. Das mag jetzt stimmen, aber ich meine, die Entwicklung geht auch in die Richtung, dass man Fahrzeugdaten von Velos haben wird in Zukunft, weil man da auch natürlich spannende Dienstleistungen mit Daten anbieten kann. Es wird vermutlich nicht so schnell gehen wie bei den Autos, dass das zu fahrbaren Computern werden. Aber ich weiß nicht, ob deine Aussage in 5 Jahren noch gut gealtert ist. Ich möchte aber nicht das jetzt erörtern. Ich glaube, wir bleiben bei den Autos für heute.
vielleicht müssen wir zurück aufs Pferd. Ich muss tatsächlich, ich fahre Audi, insofern muss ich hatte jetzt mal Interesse halber so in der Vorbereitung, also ich habe jetzt nicht offensichtlich so Online-Daten verfügbar. Aber
hast du sie abgeschaltet?
Nein, das habe ich mir ja auch überlegt, weil man kann da irgendwie so Audi Connect machen und der fragte, ob man Datendienste so ist. Also wenn VW sagt, man könnte die ja abschalten, ich muss mir das tatsächlich mal anschauen im Nachgang. Ja, aber ich kann zumindest sagen, dass viele von den mir genannten Orten ich nicht besuche oder nicht besucht habe. Insofern ist da vermutlich…
Oder nur mit einem Mietauto, damit es nicht auffällt.
Oder nur mit einem Mietauto, genau. Noch eine Frage, fährt jemand Subaru von euch oder kennt jemanden, der Subaru fährt?
Ich erkenne Autos nicht auf der Straße.
Bernhard Russi fährt natürlich Subaru.
Dann da auch eine nicht erfreuliche Nachricht. Da erreichte uns gestern oder vorgestern die heiße Meldung, dass es bei Sicherheitsforschern gelungen ist, über ein Portal auf Fahrzeuge in den USA, Kanada und Japan zuzugreifen. Also man konnte diese Fahrzeuge dann fernsteuern. Und die Sicherheitsforscher haben auch festgestellt, dass Subaru, aus welchen Gründen auch immer, die Standortdaten über ein Jahr lang aufbewahrt. Und man hatte also konnte nicht nur die Fahrzeuge fremd starten und oder ausschalten, sondern die hatten auch die Möglichkeit, auch da bei Subaru ein Jahr lang Standortdaten entsprechend aufzugreifen und festzustellen.
Aber wenn du jetzt sagst, fernsteuert, so wie ein Modellauto fernsteuert, also ich kann Gas geben, nach links steuern, den Blinker setzen oder…
Nee, man konnte aber wohl das Fahrzeug an- oder ausschalten. Also nicht autonom fernsteuern.
Nicht so fernsteuern.
Aber aus- oder schalten oder so wesentliche Sicherheitsfunktionen, da konnten die wohl drauf zugreifen.
Also ich könnte den, wenn der schön im Arbeitsverkehr ist, den mitten auf der Straße, den Motor abstellen und ihn einen Stau verursachen lassen.
Genau. Oder andere Dinge.
Das eröffnet Perspektiven.
Und weil wir beim Fernsteuern sind, ihr erinnert euch, dass es Anfang Januar in Las Vegas einen Anschlag gab mit einem Cybertruck, wo ein Cybertruck in die Luft gejagt wurde, explodiert ist. Und dort wurde dann im Nachgang, für viele sicherlich überraschend, hat der dortige Sheriff mitgeteilt, dass der Tesla-Chef Elon Musk, da ist er wieder, für die Bereitstellung von Videoaufnahmen des Fahrzeuges an Ladestationen und das Öffnen des SUVs aus der Ferne gedankt wird. Also es war ja bekannt bisher, dass Tesla da durchaus viele Daten über ihre Kameras und so weiter sammelt. Was sicherlich ein bisschen neu war in diesem Zusammenhang ist, dass Elon Musk offenbar da aktiv jetzt auch nicht nur Angebote macht mit Satelliten und so, sondern auch jetzt irgendwie Chief Officer ist und da Ermittlungsbehörden aktiv mit unterstützt und sich da einbringt und dass diese Daten unkompliziert ja auch an Behörden weitergegeben wird, an die aus der Ferne geöffnet werden. Also so völlig neue Sphären, die sich da für Ermittlungsbehörden ergeben. Da will man doch lieber kein Fahrzeug fahren, oder?
Also ja, mein Fehler aus der Distanz aufschließen, das wäre noch spannend.
Ja, das ist natürlich eine krasse Entwicklung. Ich habe das auch so gelesen damals und habe gestutzt, was das heißt. Jetzt hat Elon Musk da quasi, ist der Sheriff dieser Ermittlungen. Und ich meine auch dieser ganze Anschlag war ja nur schon irgendwie, also man kann es inzwischen rekonstruieren, aber das war so etwas, ein brennender, explodierender Tesla und dann kommt Musk ins Spiel und das Ganze jetzt mit diesem Hintergrundwissen, das du jetzt auch gesagt hast, von dieser Überwachung, was da alles passieren kann, von diesen Steuerungsmöglichkeiten, die auch da sind. Ich meine, ja, unsere Welt wird technischer und scheinbar scheint es keinen Bereich zu geben, wo man diese Hintertüren schließt, dass man diese technologische Unabhängigkeit in einem Fahrzeug oder sonstigen Gebieten hat. Und das macht uns, also das macht schon irgendwie ohnmächtig.
Na, ich finde es sehr, sehr bedenklich, also dass die Daten gesammelt werden, wissen wir von unserem Handy. Alle diese Daten, die dort gesammelt werden, werden natürlich Begehrlichkeiten wecken. Und zwar nicht nur von Ehepartnern. Auch da, dieses Thema kennen wir ja, dass Handys überwacht werden und so weiter. Also in Partnerschaften oder Beziehungen. Sondern wird natürlich auch Begehrlichkeiten von Ermittlungsbehörden, vom Staat selber führen, der gerne wissen möchte, ob das Fahrzeug sich zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort wie schnell bewegt hat, wer da drin gesessen hat. Da gibt's mittlerweile habt ihr vielleicht schon mal gehört, diese kleinen Kameras drinne, die überwachen, ob man im Auto einschläft oder nicht. Also da kannst du halt die scannen irgendwie die Iris oder die Augen, und wenn du halt einschläfst, geben die einen Signalton ab, damit man nicht einschläft. Ich meine, muss ich nochmal nachgucken, soll sogar vorgeschrieben werden als Sicherheitsfeature in der EU. Aber damit hast du natürlich dann die perfekte Möglichkeit. Also du hast von dem Autohersteller Standortdaten. Du hast dann auch in dem Auto ja drinne, irgendwo müssen die Daten ja abgespeichert werden. Augendaten, also du weißt am Ende des Tages so in den 80er Jahren, diese Filme dieser perfekten Überwachung, die werden immer realistischer, ne? Und du kannst dich dem ja kaum entziehen. Also wenn
ist das denn, ich meine, das kann ja nicht grundrechtskonform sein, oder?
Ja, ist aber, guck mal, es ist ja ein Sicherheitsfeature. Es führt natürlich dazu, dass weniger, ist ja die Begründung, dass weniger Unfälle auf der Straße passieren, weil Menschen beim Autofahren nicht mehr einschlafen.
Ja, aber ich glaube, also wenn ich jetzt denke an Gerichtsurteile, beispielsweise das zum Luzerner Polizeigesetz, wo wir im Dezember darüber gesprochen haben, die haben ja gesagt, okay, ja, natürlich, man versucht Autos zu überwachen, um Verbrecher zu finden, aber es muss abgewogen werden mit den Grundrechten der Menschen und das ist unverhältnismäßig.
Ja, du brauchst als Staat oder als Ermittlungsbehörde natürlich immer eine Eingriffsbefugnis, um dann entsprechend auf die Daten zuzugreifen. Meine Erfahrung ist, gerade in bestimmten Fällen, und jetzt nehmen wir mal so terroristische Anschläge oder so, dann ist die Ermittlungsbehörde auch mal relativ schnell dabei, ein Auslesegerät anzuschließen und zu versuchen, an die Daten eines Fahrzeuges ranzukommen, was ja auch aus Ermittlungssicht durchaus sinnvoll sein kann, so, ne, festzustellen, wer hat dann im Auto gesessen oder wie auch immer. Aber diese Fragestellungen, die wir heute diskutieren, werden sich meines Erachtens zukünftig ganz anders stellen, weil einfach zu viele Daten da sind. Und wenn so eine Ermittlungsanfrage an einen Autohersteller kommt, gib doch mal wegen eines Anschlages oder nehmen wir einen Terroranschlag oder nehmen wir irgendeinen öffentlich diskutierten Vergewaltigungsfall, Kindestötung, Entführungsfälle, alles sowas, was so uns aufrührt, da möchte ich den Autohersteller sehen. Der sagt, ihr habt keine Grundlage, sondern im Zweifel werden die Daten sicherlich herausgegeben. Und dann wird man später im Gerichtsverfahren entscheiden müssen, ob die verwertet werden. Und alle Daten, die einmal da sind, die werden früher oder später auch genutzt.
Ja, und in diesen Fällen, die du sagst, das ist ja auch, finde ich, verständlich, dass man das anschaut. Da gibt es abzuwägen, diese verschiedenen Güter. Und was man auch sagen muss, ist halt am Schluss, wenn es nicht um Strafverfahren geht, sondern schlicht und einfach, dass diese Daten aufgezeichnet werden, dann geht es ja nicht um staatlichen Schutz der Grundrechte, sondern es geht, wir als Autofahrerin oder Autofahrer haben dann eingewilligt, dass das aufgezeichnet wird. Das ist eine private Dienstleistung, die wir einkaufen, wo wir ein Angebot annehmen und dann sind wir selber dafür verantwortlich, wie wir mit unserer eigenen Privatsphäre umgehen wollen.
Ja, ich wurde nicht gefragt, ob mein Auto, also ich musste checken, aber ich wurde nicht gefragt, dass mein Auto Standortdaten, diverse weitere Daten und so weiter abspeichert. Ich würde das auch nicht wollen, also weil ich gerne so, nicht weil ich an irgendwelchen Orten bin, die man nicht sagen darf, aber so mein persönlicher Lebensbereich ist ja deshalb so geschützt und ich mache meine Wohnungstür zu, weil ich halt nicht permanent alles offenlegen möchte, sondern mich privat von A nach B bewegen möchte und das soll weder mein Autohersteller wissen, noch meine Partnerin, noch der Staat, sondern das muss einen geschützten Raum geben und der ist stark verletzt, so wenn du in sämtlichen Lebensbereichen mittlerweile überwacht bist. Ganz kurz noch, wenn wir schon dabei sind bei Daten, beim letzten Mal hatte ich ja gesagt, ich komme nochmal kurz auf den ersten Bericht der EU-Kommission zum in Anführungsstrichen Erfolg des EU-US Data Privacy Framework, weil wir heute viel über die USA gesprochen haben. Der ist Ende letzten Jahres veröffentlicht worden und untersucht das neue Datenschutzabkommen, was wie gesagt sowohl zwischen der EU und den USA gilt, aber auch analog oder entsprechend zwischen der Schweiz und den USA. Und in dem Bericht wird zum Beispiel erwähnt, wie die Zertifizierung der US-Unternehmen erfolgt. Das könnt ihr da entsprechend nachlesen und ist auch in der deutschen Fassung in den Shownotes verlinkt. Und es haben sich bisher 2800 Unternehmen dort zertifiziert. Wie gesagt, Starlink offenbar noch nicht. 70% davon sind KMUs und lediglich 33 Anträge auf Zertifizierung wurden vom Handelsministerium abgelehnt. Genaueres weiß man nicht, aber scheint mir eine sehr geringe Zahl zu sein, also entweder ja vermutlich unfähig, den Antrag ordentlich auszufüllen. Dann gibt es zwei unabhängige Beschwerdestellen für EU-Bürger, bei denen kann man sich beschweren, wenn man der Meinung ist, deine Daten werden in den USA nicht ordnungsgemäß verwendet. Auch überschaubare Anzahl von Beschwerden, wenn man überlegt, wie viele EU-Bürger es gibt und wie viele Daten da transferiert werden. 113 Beschwerden sind bei diesen unabhängigen Beschwerdestellen in den USA eingegangen, von denen 8 Beschwerden als zulässig für die Beilegung angesehen wurden. Also nicht nur eine geringe Anzahl von Beschwerden, sondern auch noch weniger wurden überhaupt als zulässig für das Beschwerdeverfahren angesehen. Und dann gibt es ein unverbindliches Schiedsverfahren, was man einleiten kann. Das wurde aber von einer Person in der EU oder aus der EU noch nicht ausgelöst, ist dort in dem Bericht zu lesen. Also sämtliche, sag ich mal, diese Möglichkeiten, diese Rechtsschutzmöglichkeiten, was ja immer diskutiert oder kritisiert wurde bei der Datenübertragung in die USA, entweder wollen die EU-Bürger es nicht nutzen und haben kein Interesse daran oder die sind nicht effektiv genug. Könnt ihr mal überlegen. Aber die EU-Kommission hat in dem Bericht sehr freudige Nachrichten für uns gebracht, die man dort lesen kann. Nämlich erstens, dass E-Mails von den amerikanischen Strafverfolgungsbehörden, also nach Abschnitt 702 des Foreign Intelligence Surveillance Acts, da werden E-Mails zukünftig nur noch von Empfänger- und Absenderadresse überwacht und nicht mehr die E-Mail-Adresse, die ihr in den E-Mail-Text als Ad-Verknüpfung reinschreibt. Also die sogenannte About-Collection-Sammlung ist zur Freude der EU zukünftig verboten. Ist doch schon mal ein großer Erfolg. Du bist nicht so begeistert, Jörg?
Ja, nein, also wir müssen auch kleine Erfolge nehmen.
Ja. Der zweite Erfolg ist, dass der Begriff der Auslandsaufklärungsdaten um die Maßnahme zur Drogenbekämpfung erweitert wurden. Machen wir nicht, sind wir also auch nicht betroffen, ist nicht so schlimm. Und drittens wurde die Definition des Anbieters elektronischer Kommunikationsdienste erweitert. Dies umfasst jetzt auch Dienstleister, die Zugang zu Geräten haben, die für die Übertragung und Speicherung von drahtgebundener oder elektronischer Kommunikation verwendet werden oder verwendet werden können. Und bei der Erstellung habe ich gedacht, Nachtigall, da höre ich dich doch trapsen. Wir haben ja gerade über unsere Fahrzeuge gesprochen und die Standortdaten und so weiter und so fort. Die könnten doch eigentlich darunter fallen, wenn man sich das anschaut. Und zwar Zugang zu Geräten, die für die Übertragung und Speicherung von drahtgebundener und elektronischer Kommunikation verwendet werden. Das darf die USA zukünftig auch machen nach dem Foreign Intelligence Surveillance Act. Insofern die EU ist davon begeistert. Die dient alles der Strafverfolgung, nicht so kritisch sein. Es gab 245.000 Anfragen nach dem Intelligence Surveillance Act im Jahre 2022 und die sind gestiegen erstaunlicherweise auf 270.000 in 2023. Aber immerhin, die EU-Kommission kommt zu dem Schluss, dass die US-Behörden die erforderlichen Strukturen und Verfahren eingerichtet haben. Und weil ja bisher noch keiner eine Beschwerde gemacht hat, bei einer EU-Aufsichtsbehörde über die amerikanische Signalaufklärungstätigkeit, soll es bald ein Meldeformular in allen EU-Landessprachen geben, so steht es in dem Bericht drin. Ich habe heute mal nachgeschaut auf der Webseite, das ist ebenfalls verlinkt, damit ihr da regelmäßig checken könnt, ob das Formular schon da ist. Das Formular war heute noch nicht eingestellt, insofern vielleicht eine schöne Aufgabe für jeden von euch oder die digitale Gesellschaft, sich mit einer solchen Beschwerde zur Signalaufklärungstätigkeit in den USA dort mal bei der Aufsichtsbehörde zu melden, kann man in jedem EU-Mitgliedstaat machen, geht dann zu der entsprechenden Datenschutzbehörde und die muss dann dieses Formular bearbeiten und in die USA schicken und so. Da macht man sich sicherlich sehr beliebt bei der nächsten Einreise in die USA, wenn man so ein Verfahren oder Formular ausfüllt.
Das kommt mir jetzt alles vor, wie wenn mir jetzt jemand die AGB von irgendetwas Wichtigem vorgelesen hat. Und ich weiß, es wäre eigentlich wichtig, dass ich es verstehe und dass es gut ist, aber eigentlich bin ich völlig überfordert und dann gibt es gut glücklicherweise Juristen wie du, Sven, die uns hier etwas erklären können. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, dann bist du auch etwas ohnmächtig, wenn du dir das anschaust und man müsste eigentlich noch ganz viel machen, um dass das wirklich gut ist.
Das ist sehr, sehr schade, dass dafür ein Baum gestorben ist für den Ausdruck, den ich hier vorzuliegen habe des Berichts. Aber vielleicht genug von Datenschutz heute und kommen wir zu den Kurznachrichten.
Genau. Wir wechseln aus der großen, weiten Welt in die Schweiz, nicht in die USA, in die Schweiz, zum Schweizer Bundesamt für Bauten und Logistik, kurz BBL. Dieses Bundesamt hat für 165 Millionen Schweizer Franken zeitlich befristete Microsoft-Lizenzen beschafft. Das hat für Aufregung gesorgt und Adrian Fichter schreibt dazu relativ nüchtern auf LinkedIn: Das ist eine Nicht-Story. Sie hat schon vor 2 Jahren die Abhängigkeit von Microsoft eingehend beleuchtet. Sicher wieder gut, sich das vor Augen zu führen. Ihr findet die Links dazu und Adrians Einordnung hier in den Shownotes.
von meiner Seite her auch ein Fundstück, das eigentlich zu heutigen Tag passt. Watson, das Online-Magazin, hat beschlossen, seine Accounts auf X stillzulegen. Nicht zu löschen, weil sie werden es weiterhin brauchen für die Recherche, aber sie werden in dem Sinne nicht mehr aktiv posten, antworten etc.
Und von mir auch ein Blick zurück in die Schweiz. Und zwar das Nationale Testinstitut für Cybersicherheit hat diverse Cybersicherheitsmängel bei Spitälern und zwar beim Klinikinformationssystem KISS festgestellt. Mein Rechtsanwaltskollege und unser DigiGuest-Kollege Martin Steiger bezeichnet die Feststellung als haarsträubend.
Kommen wir zu den Veranstaltungen. Schon das letzte Mal angekündigt, aber wir kommen dem Anlass immer näher. Freitag, Samstag, 28. Februar und 1. März findet der Winterkongress statt, ein weiteres Mal. Wir sind wiederum wie letztes Jahr in Winterthur. Die Keynote kommt von Eva Wolfangel. Wir haben natürlich auch diverse andere spannende Vorträge. Und wir drei, respektive vier, sind auch vor Ort, und zwar am Samstag mit einem etwas speziellen Beitrag, 42, das Quiz für Nerds. Wir freuen uns natürlich über großen Besuch. Tickets gibt es bereits online für 40 Franken für Mitglieder und für 75 Franken kann man auch bereits Neumitglied werden. Also es lohnt sich fast, beides zusammen zu buchen. Mehr Infos auf winterkongress.ch.
Wir sind am Ende dieser Folge. Wow.
Das war anstrengend heute, oder?
Und ja, man hätte einen Zeit-Podcast machen können daraus, der irgendwie 7 Stunden dauert. Alles gesagt, heißt er dann, der kennt ihn bestimmt. Wir haben jetzt darauf verzichtet, wir haben nicht so leistungsfähige Batterien hier für unsere Podcast-Aufnahme. Ja, es ist eigentlich so eine USA-Folge, eine Elon Musk-Folge geworden. Und wenn wir jetzt kurz durchgehen, dann könnt ihr jetzt sagen, okay, schau, dass ich Forever Glasfasernetz habe, ich besorge mir ein Velo oder zur Sicherheit ein Pferd, wenn ich nicht überwacht werden wollte, und ich werde ganz sicher meine Meta-Tools sofort stilllegen. Oder, weil das alles irgendwie schrecklich kompliziert ist und auch manchmal schwierig umzusetzen im Alltag, so mit dem Ross, empfehlen wir euch, wenn ihr den Unterschied machen wollt, unterstützt die digitale Gesellschaft, weil die setzt sich nämlich dafür ein, dass ihr weder ein Ross braucht, noch lange AGBs ratlos durchlesen müsst, sondern sie schaut, dass eure digitalen Rechte, die Rechte im digitalen Raum, so gewahrt bleiben. Also bleibt uns treu, bleibt der digitalen Gesellschaft treu und wir zählen auf euch. Tschüss und bis bald.